SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die neue Bundesregierung ist seit 4 Wochen im Amt. Seitdem sind schon Gesetze beschlossen worden und Entscheidungen gefallen. Und wir schauen im aktuellen Deutschland-Trend darauf, wie die Bevölkerung auf die Arbeit der Bundesregierung blickt. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Nach 4 Wochen bekommt vor allem die Union gute Werte. Zum einen 2 Punkte in der Sonntagsfrage. Also 29% würden jetzt CDU, CSU wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Und dann sind es Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, der Bundeskanzler CDU und der Innenminister CSU, denen die Deutschen Pluspunkte geben. Bei Merz sind es 14 Punkte mehr und bei Dobrindt 13. Offenbar überzeugt ihr Auftreten in den ersten Wochen. Und trotzdem bekommen Boris Pistorius und Lars Klingbeil bessere Werte. Was die gesamte Bundesregierung angeht, da sind 40% zufrieden mit der Arbeit. Da besteht also noch Aufholbedarf. Mehr als die Hälfte glaubt, dass die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft stärken kann. Das war ja ein Wahlversprechen. Und beim anderen Wahlversprechen überwiegt Skepsis. Das ist die Asylpolitik, also irreguläre Einwanderung. Da sind viele nicht überzeugt, dass die Bundesregierung das in den Griff bekommt.
Die USA haben im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution zur Lage im Gazastreifen verhindert. Mit ihrem Veto blockierten sie die Forderung nach einer sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenruhe zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas. Die anderen 14 Ratsmitglieder hatten für den Beschluss gestimmt. In dem wurde auch die Freilassung der israelischen Geiseln sowie die Aufhebung von Beschränkungen für humanitäre Hilfe im Gazastreifen gefordert. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution als unseriös und beschämend. Sie untergrabe die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe und ermutige die Hamas. Es fehle eine klare Verurteilung der Terrororganisation. Dagegen übten die beiden europäischen Vetomächte Großbritannien und Frankreich scharfe Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza. Die Diskussion im Weltsicherheitsrat machte deutlich, wie isoliert die israelische Regierung mittlerweile in der Weltöffentlichkeit ist. Auch die europäischen Staaten distanzieren sich zunehmend.
In Stuttgart werden nach SWR-Informationen derzeit 4 Gerichtsverfahren gegen die italienische Mafia vorbereitet. Es geht demnach um Betrug, Erpressung und Gewaltdelikte der 'Ndrangheta. Mehr dazu von SWR-Redakteur Stefan Orne.
Die Vorwürfe richten sich gegen insgesamt 14 Beschuldigte. 10 von ihnen wurden in Deutschland festgenommen, 4 in Italien. Die 4 sollen für die Verfahren nach Stuttgart gebracht werden. Anfang April hatten italienische und deutsche Ermittler bei Razzien in beiden Ländern insgesamt 34 Personen festgenommen, darunter einen Polizeibeamten des Präsidiums Aalen. Er soll in mindestens 2 Fällen interne Erkenntnisse verraten haben. Details der Ermittlungen zur sogenannten Operation Boreas liefert seit heute eine Extra-Folge des SWR-Podcasts Mafialand, abrufbar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Eine Passagiermaschine mit mehr als 180 Menschen an Bord musste am bayerischen Flughafen Memmingen notlanden. Der Grund: Das Ryanair-Flugzeug war auf dem Weg von Berlin nach Mailand in ein Unwetter geraten. Laut Polizei wurden bei Turbulenzen 9 Menschen verletzt. Im rund 50 Kilometer von Memmingen entfernten Ulm hat das Unwetter nach Angaben der Feuerwehr mehrere Häuser abgedeckt. Sie seien jetzt nicht mehr bewohnbar. Das schlechte Wetter hat man auch beim Nations League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal gemerkt. Die Partie musste 10 Minuten später beginnen, weil es gehagelt hatte. Der Traum vom Nations League-Finale ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer aber trotzdem geplatzt. Das DFB-Team hat ihr Halbfinale verloren. Thomas Kunze über die Partie.
Trotz Führung, die Florian Wirtz nach 48 Minuten nach einer feinen Kombination per Kopf erzielte, verliert die DFB-Auswahl mit 1:2 gegen in der zweiten Halbzeit extrem starke Portugiesen, die vor allen Dingen von der Bank extreme Akzente setzen konnten. Der eingewechselte Francisco Conceição nach 63 und Cristiano Ronaldo nach 68 Minuten erzielten die Tore für die Gäste. Beide schön herausgespielt, beide verdient. Das sah auch Kapitän Joshua Kimmich nicht anders.
Wir haben es dann Anfang erster Halbzeit eigentlich geschafft, das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu lenken, aber haben dann nach dem 1:0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Weil auch die eigenen Wechsel nicht fruchteten, Julian Nagelsmann versuchte mit Adeyemi, Gosens und Gnabry noch neue Akzente zu setzen. Der Dreifachwechsel aber brachte eher Unruhe ins deutsche Spiel. Keeper Marc-André Ter Stegen verhinderte mit 3 starken Paraden in der Schlussphase eine noch höhere Niederlage. Für die DFB-Auswahl war dieses Spiel ein Rückschlag. Jetzt bleibt noch das Spiel um Platz 3 am Sonntag.
Ja, wer noch ins Finale der Nations League kommt, wird heute Abend in Stuttgart ermittelt. Dann spielen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich im 2. Halbfinale gegeneinander. Und nochmal aus der Traum. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den French Open den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der 28-jährige Olympiasieger von Tokio hat im Viertelfinale gegen den Serben Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6 und 4:6 verloren. Er steht damit erstmals seit 2020 in Paris nicht in der Runde der letzten vier.
Ja, ich meine, er hat einfach besser gespielt heute. Das ist einfach so. Vieles hat schon mit Bedingungen zu tun. Im ersten Satz sind es 20 Grad, ne? Und im zweiten, dritten und vierten Satz wahrscheinlich 15. Ich habe dann irgendwann keinen Weg mehr gefunden, Rallyes von der Grundlinie zu gewinnen. Vor allem auf der Seite mit Gegenwind. Das war für mich sehr, sehr schwierig.
Ja, morgen trifft Djokovic im Halbfinale dann auf den Weltranglisten-Ersten aus Italien auf Jannik Sinner.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Gewitter und Unwetter sind jetzt heute Morgen durch. Heute ist es wechselnd und teilweise stark bewölkt. Es sind noch einzelne Schauer drin, vor allem am Alpenrand. Der Wind weht kräftig bei maximal 16 Grad in Adenau, in Nürburg und in Hillesheim. Und bis zu 23 Grad werden es in Sasbach am Kaiserstuhl, in Breisach am Rhein und in Freiburg.
SWR aktuell. Hintergrund.
Getränke ohne Alkohol sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Brauereien setzen immer mehr auf alkoholfreies Bier und auch alkoholfreier Wein liegt mittlerweile im Trend. Wir schauen hier in SWR aktuell die ganze Woche über darauf, wie sich die Weinbranche und unsere Trinkgewohnheiten dadurch verändern. Heute wollen wir auf die Herstellung blicken. Was muss ein Winzer tun, um den Wein den Alkohol zu entziehen? Und wie aufwendig ist das? SWR-Reporterin Karin Petzold hat sich das in Rheinhessen angeschaut. Genauer gesagt in Lohnsheim bei Alzey bei der Weinkellerei Trautwein.
Ja, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt in den Keller. Wir laufen gleich an unserem Kühlhaus vorbei. Dort lagern die alkoholfreien Weine schön gekühlt, dass sie auch nicht verderben. Die sind ja sehr empfindlich und danach geht es direkt zur Entalkoholisierung.
Johannes Trautwein ist Juniorchef der Weinkellerei. Er kennt sich aus im Weingeschäft und weiß, alkoholfreier Wein setzt sich langsam durch. Sein Vater hatte 2014 den richtigen Riecher.
Es wird immer gesundheitsbewusster gelebt, es wird alkoholfrei mehr getrunken und Leute dürfen natürlich auch weniger trinken, weil sie Auto fahren müssen. Es gibt auch Gruppen wie Schwangere, die natürlich auch nichts trinken können oder religiöse Aspekte, die auch immer wichtiger werden bei uns in der Gesellschaft. Damals hat sich das eigentlich nicht gerechtfertigt, das zu machen. Es war aber richtig, weil es von Jahr zu Jahr stetig wächst.
Aber für die Herstellung braucht es spezielle Geräte. Deshalb geben ganz normale Winzer, die alkoholfreien Wein verkaufen wollen, ihre Trauben zur Weinkellerei.
Man kann sagen, die so eine ganze Entalkoholisierungsanlage mit Peripherie, da ist man ruckzuck einen siebenstelligen Betrag los. Und deswegen macht es auch nur Sinn, wenn man größere Mengen produziert.
Das Verfahren, dem Wein Alkohol zu entziehen, ist energie- und damit kostenintensiv, sagt der Juniorchef.
Der Punkt ist, dass Alkohol normalerweise bei Mitte, Ende 70 Grad verfliegt. Aber da wir ja unser Produkt schonen wollen und möglichst viele Weinaromen erhalten wollen, entalkoholisieren wir im Vakuum bei ca. 30 Grad. Dadurch ist das Produkt deutlich frischer, hat mehr Aromen. Prinzipiell sind es die zwei Dinge, A, Vakuum und B, Temperaturerhöhung, die dazu führen, dass der Prozess aufwendiger ist.
Das wiederum hat seinen Preis. Im Schnitt ist alkoholfreier Wein 1 Euro teurer als Wein mit Alkohol, sagt Johannes Trautwein. Beim alkoholfreien Sekt ist das anders. Hier entfällt die Sektsteuer und damit kostet er genauso viel wie der Sekt mit Alkohol.
Wichtig ist aber auch, dass die Kohlensäure das alkoholfreie Produkt unterstützt, das Geschmacksempfinden und die Mundfülle stärkt und dadurch der Verbraucher auch in der Regel den Verperlten immer einem Stillwein vorzieht.
Beide haben aber eines gemeinsam, abgesehen von dem fehlenden Alkohol, sie haben weniger Kalorien.
Natürlich haben alkoholfreie Weine einen höheren Zuckergehalt, um das zum gewissen Grad zu kompensieren. Dennoch sind die Kalorien deutlich niedriger, ein Viertel der Kalorien von einem alkoholhaltigen Wein.
Das sagt Johannes Trautwein, der in seiner Weinkellerei im rheinhessischen Lohnsheim alkoholfreien Wein herstellt. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit dem Philosophen Christoph Quarch darüber, ob Wein durch fehlenden Alkohol auch an Wert für die Philosophie verliert.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Thema heute, der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in Washington. Im Mittelpunkt steht das Treffen mit US-Präsident Trump im Weißen Haus. Am frühen Abend deutscher Zeit werden die beiden zusammensitzen. Was die Bundesregierung von dem Treffen erwartet, dazu ARD-Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke, die den Kanzler begleitet.
Wie wird das erste Treffen von Friedrich Merz und Donald Trump? Das ist die große Frage, die sich viele stellen, vermutlich auch der Bundeskanzler selbst. Seit seinem Amtsantritt haben Merz und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben Textnachrichten ausgetauscht, nennen sich Friedrich und Donald. Dass Merz eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet hat und allein auch wegen seiner Größe auf Augenhöhe mit Trump sprechen kann, das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Merz selbst sagte kürzlich über den Umgang mit Donald Trump, man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen. Und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind.
Kleiner machen, als man ist, das muss Merz nicht. Aber den Macker spielen muss man Trump gegenüber auch nicht. Dafür sind die gemeinsamen Themen zu wichtig. Über die Erwartungen der US-Amerikaner an das Treffen berichtet Ralf Borchert aus Washington.
Es geht bei diesem Antrittsbesuch in erster Linie um das Persönliche, den Tonfall, um die Frage, ob Donald Trump und Friedrich Merz einen Draht zueinander finden. Doch der Dealmaker Trump wird Merz auch fragen, was er konkret zu bieten hat. Zum einen geht es um das Thema Handel und Zölle. Aus Trumps Sicht hat die Europäische Union die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit ausgenutzt. Zum anderen geht es dem Präsidenten um höhere Militärausgaben. Trump will das US-Engagement in der NATO nur im gleichen Maß aufrechterhalten, wenn die Europäer deutlich mehr tun. Konkrete Ergebnisse werden von US-Seite von diesem Besuch aber kaum erwartet, auch nicht mit Blick auf das Thema Russland und Ukraine. Für Friedrich Merz heißt das am Ende, wenn die Stimmung freundlich bleibt, offener Streit im Oval Office vermieden wird, wenn er Donald Trump zumindest in Einzelfragen vom bleibenden Gewicht Deutschlands und Europas überzeugen kann, dann war die Reise schon ein Erfolg.
Der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in den USA ist auch der Grund, warum Merz heute nicht bei der Ministerpräsidentenkonferenz dabei sein wird. Die Länderchefs treffen sich heute in Berlin. Benjamin Großkopf.
Es geht ums Geld, und zwar um viel Geld, denn ein wichtiges Thema der Länderchefinnen und Chefs ist das Sondervermögen des Bundes. 100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema und politisch brisanter sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt. Viele Länderchefs mahnen deswegen seit Tagen, es darf nicht das eine Problem gelöst werden, um bei Ländern und Kommunen ein neues zu schaffen. Die Frage ist also, ob und wie der Bund ihnen finanziell unter die Arme greift. Hierzu fordern die Länder, das Treffen mit Kanzler Merz rasch nachzuholen. Auf der anderen Seite bleibt nun etwas mehr Zeit, das Problem einvernehmlich zu lösen, was für das in den vergangenen Jahren oft angespannte Verhältnis von Bundes- und Länderregierungen von Vorteil wäre.
Die Justizminister und Ministerinnen der Länder treffen sich heute in Bad Schandau in Sachsen zu ihrer Frühjahrskonferenz. An dem Treffen nimmt auch Bundesjustizministerin Hubig teil. Beate Dietze mit Einzelheiten.
Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die Debatte, wie die Funktionsfähigkeit der Justiz im gesamtdeutschen Interesse sichergestellt werden kann. Allein in Sachsen geht bis 2030 die Hälfte aller Richter und Staatsanwälte in Pension. SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat Unterstützung signalisiert und einen neuen Pakt für den Rechtsstaat mit den Ländern angekündigt. Dabei geht es unter anderem um zusätzliche, vom Bund finanzierte Personalstellen und Hilfe bei der Digitalisierung. Ein weiteres Thema ist der drastische Anstieg der Asylklagen an deutschen Verwaltungsgerichten. Die Verfahrensdauer steige ständig und belaste die Gerichte. Angesichts erheblicher Verzögerungen bei der Schöffenwahl im vergangenen Jahr, in Dresden konnten Schöffen erst im 11. Anlauf gewählt werden, fordert Sachsen einen gesetzlichen Schutz der Schöffenwahlen vor Blockaden ein. Eine entsprechende Initiative zielt darauf ab, dass Laienrichter so lange geschäftsführend im Amt bleiben, bis die Neuwahlen rechtssicher abgeschlossen sind. Damit soll verhindert werden, dass Wahlblockaden zum Stillstand der Strafjustiz führen.
In der Baustoffindustrie in Baden-Württemberg wird heute den ganzen Tag gestreikt. Die Gewerkschaft IG Bau hat dazu aufgerufen. Florian Dötsch berichtet.
Einige Baustellen im Land dürften heute vergebens auf Beton und andere Baustoffe warten, unter anderem in Südwürttemberg und auch in Baden. Grund für die Warnstreiks sind stockende Tarifverhandlungen zwischen der IG BAU und den Arbeitgebern. Die Gewerkschaft fordert 5,5% mehr Lohn auf 10 Monate und eine verbindliche Übernahme der Auszubildenden. Die Arbeitgeber bieten bisher 2,1% mehr Lohn. Für die IG BAU ist das nicht hinnehmbar. Die Verhandlungen sollen Mitte Juni fortgesetzt werden. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in Baden-Württemberg in dem Industriezweig. Er umfasst etwa die Zement-, Beton- und Steinindustrie. Darunter fallen unter anderem Baustellen sowie die Arbeiten in Kiesgruben und Steinbrüchen.
Im Fall eines Syrers aus Pirmasens, der wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in U-Haft sitzt, hat sich dessen Familie zu Wort gemeldet. Gegenüber dem SWR hält sie die Vorwürfe für ungerechtfertigt. Erik Behres berichtet aus Mainz.
Fahad A. soll um 2011 als Gefängniswärter in Damaskus geholfen haben, Gegner des Assad-Regimes zu drangsalieren, indem er etwa Häftlinge an der Decke aufhängte, so die ermittelnde Bundesanwaltschaft. Dessen Familie, die nach 2021 nach Pirmasens kam, sagt, Fahad A. sei für den Transport von Leichen zuständig gewesen. Gefangenen habe er geholfen, wofür er selbst zeitweise inhaftiert worden sei. Zudem habe er Unterlagen aus dem Gefängnis geschmuggelt und nach seiner Flucht Journalisten und Behörden zur Verfügung gestellt. Nach SWR-Informationen soll es allerdings Zeugenaussagen geben, die Fahad A. belasten. Die Bundesanwaltschaft und Fahad A.s Anwalt wollten sich nicht weiter dazu äußern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Deutschland hebt ab. Die Politik hat die Raumfahrt für sich entdeckt und Baden-Württemberg ist ganz vorne mit dabei. Zusammen mit Bayern und Bremen will Ministerpräsident Kretschmann heute bei einer Pressekonferenz in Berlin das Signal aussenden: Wir sind bereit. Gedanken dazu von Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Der Countdown läuft für die Raumfahrernation Deutschland. Und Baden-Württemberg ist ready for lift-off. Gut, es gibt keine Raketenbasis auf der Schwäbischen Alb und auch kein Kontrollzentrum in Stuttgart, aber Schwaben-Know-how wird auf jeden Fall gebraucht, wenn deutsche Astronauten die endlosen Weiten des Weltraums erforschen sollen. Die Uni Stuttgart ist mit ihrer Luft- und Raumfahrttechnik jedenfalls ganz weit vorne. Und die Pop-Akademie Mannheim, die könnte ja den Sound dazu liefern, völlig losgelöst von der Erde. The Land ist bereit fürs All. Die Autoindustrie verspricht ja leider nicht mehr so viel Zukunft wie früher, aber die Raumfahrt, die lässt noch Luft für Visionen und für Träume. Worauf es jetzt ankommt, ist, raketenschnell zu zeigen, ohne Baden-Württemberg geht es nicht. Und Ministerpräsident Kretschmann gibt dafür heute den Rocket Man.
Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann war das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.